Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Ausgabe des DVT-Podcasts Faktenfutter. Mein Name ist Hermann-Josef Barken. Ich bin Geschäftsführer beim Deutschen Verband Tiernahrung, der Interessenvertretung für die Futtermittelbranche in Deutschland. Das sind rund 260 Unternehmen, die überwiegend mittelständisch geprägt sind. Wir begrüßen hier immer wieder spannende Gesprächspartner aus der Futtermittel-, Agrar- und Ernährungsbranche zu verschiedenen Themen. Bei mir ist heute Lars Ruschmeier.
Er ist einer der beiden Vorsitzenden beim Bund der Deutschen Landjugend. Wir kommen darauf später nochmal zurück. Lars Ruschmeier hat Agrarwissenschaften studiert in Kiel, ist selber Landwirt. Herzlich willkommen erstmal bei uns.
Ja, moin. Schön, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich.
Vielleicht ein paar Worte am Anfang zu Ihnen und Ihrer Person und was für einen Betrieb Sie haben. Das ist ja immer die klassische Frage der Landwirtschaft. Was macht der? Wo kommt er her?
Ja, ich bin Milchviehhalter und der Betrieb liegt zwischen Bremen und Hamburg. 200 Milchkühe, ganz klassisch, sage ich mal, familiengeführt. Also aktuell in der Hauptverantwortung mein Vater und ich selber, zusammen mit einer festangestellten Arbeitskraft. Dann mit mehreren, ich sag mal, Teilzeitarbeitskräften, die uns so ein bisschen beim Melken oder in der Ernte unterstützen. Und tatsächlich ist meine Schwester noch so eine der Hauptarbeitskräfte, die sehr viel im Stall und sehr viel beim Melken macht.
Bevor wir gleich auch noch in irgendwelche Einzelheiten der agrarpolitischen Diskussion einsteigen, was sind denn so auf Ihrem Betrieb im Moment die Herausforderungen aktuell?
Ja, ganz grundsätzlich, jahreszeitbedingt ist jetzt erstmal die Maisernte dran und dann wieder die Bestellung fürs Getreide. Ansonsten von den Herausforderungen her ist es ja immer so in der Milchviehhaltung, dass der Sommer die Hitze dann doch ein bisschen Nachwehen mit sich trägt. Also die Kühe fressen dann ab und zu nicht ganz so viel, weil denen zu warm ist. Und dann ist es manchmal mit der Milchleistung und auch mit der Euterhygiene, auch manchmal ein bisschen mit der Klauengesundheit, zieht das so ein bisschen alles Nachwehen nach sich. Ja, davon haben wir gerade so ein bisschen mit zu tun. Und was tatsächlich noch ein Hauptthema ist, dass wir Melkroboter gekauft haben. Und da sind wir gerade in den Vorbereitungen für den Umbau. Das wird so ein bisschen das große Winterprojekt.
Wir haben uns ja damals schon vor längerer Zeit kennengelernt, auch über das Thema Kommunikation, damals im Forum Moderne Landwirtschaft. Und wie sehen Sie diese Diskussion in der Öffentlichkeit über die Landwirtschaft? Stichwort Melkroboter, das ist ja auch so ein Thema, was vielleicht auch manchen, der die Milch trinkt, wie soll ich mal sagen, nicht verunsichert, aber wo er sagt, das war so viel Technik, hätte ich mir nicht gedacht.
Ja, also natürlich bleiben wir mal ganz kurz bei den Melkrobotern. Das ist natürlich technischer Wandel und ein technischer Fortschritt, den viele Menschen sich vielleicht gar nicht so vorstellen können, weil wenn noch ein Bild von der Landwirtschaft besteht, ist es häufig ein recht klassisches Bild von der Landwirtschaft, sprich die Kühe auf der Weide, die Kühe im Stall, der Landwirt, der die Kühe melkt, und mittlerweile ist es so, dass einfach der Roboter das übernehmen kann. Und da muss man schon auf jeden Fall gut kommunizieren können, sowohl mit Worten als auch mit Bildern, dass wir nicht den Kontakt zu den Tieren verlieren, sondern ganz im Gegenteil, den Kontakt sogar noch enger machen, weil wir einfach viel mehr Daten sammeln können und dem Tier individueller gerecht werden können. Ja, das einmal so zu den Melkrobotern. Und ganz grundsätzlich in der gesellschaftlichen Diskussion ist irgendwie schwierig. Also natürlich gibt es immer mal Leute, die sind für die Landwirtschaft aufgeschlossen, also beziehungsweise, ich korrigiere das, grundsätzlich sind eigentlich alle Leute der Landwirtschaft erstmal aufgeschlossen, weil die meisten haben schon ein Verständnis dafür, dass Landwirtschaft wichtig ist aufgrund der Nahrungsmittelproduktion. Die Frage ist dann, welche Landwirtschaft ist gewünscht? Und da ist es dann schon so, dass häufig verschiedene Meinungen bestehen, aber auch Zielkonflikte sich ergeben, weil man die verschiedenen Positionen und die verschiedenen Wünsche von Verbraucherinnen und Verbrauchern in der Praxis gar nicht unterkriegen kann. Und da muss man eben echt gewählt kommunizieren und gute Beispiele bringen und auch mutig sein, die Landwirtschaft, die heutzutage betrieben wird, zu kommunizieren. Also, dass die Landwirtinnen und Landwirte einfach den Mut haben zu sagen, was sie machen.
Wir können jetzt da sehr gut die Brücke schlagen zum Bund der Deutschen Landjugend. War das für Sie ein Teil der Motivation, da sich zu engagieren, weil das eine Möglichkeit ist in so einer Organisation?
Ja, auf jeden Fall. Also die Motivation, mich als Bundesvorsitzender zu bewerben, war natürlich vielfältig. Aber eine Motivation war definitiv zu sagen, ich möchte Landwirtschaft mitgestalten und ich möchte Landwirtschaft mit kommunizieren, dass die Leute verstehen, was wir machen und damit die Leute auch ein gutes Bild haben von der Landwirtschaft.
Vielleicht erzählen Sie was zur Organisation. Es gibt ja bei Ihnen eine Doppelspitze.
Genau. Also zur Organisation. Sie haben die Doppelspitze eben schon angesprochen. Wir sind mittlerweile jetzt 76 Jahre alt und Seit der Gründung sind wir paritätisch besetzt. Das heißt, wir haben gleich viele weibliche und männliche Vorstandsmitglieder und sind seit eh und je mit einer Doppelspitze. Das heißt, eine weibliche und eine männliche Vorsitzende Position und dann jeweils mit zwei Stellvertretern männlich, zwei Stellvertretern weiblich besetzt. So, und das machen wir seit 76 Jahren, leben dort die Parität und das zeichnet uns aus. Und zum weiteren Aufbau des Verbandes noch kurz. Also wir haben 18 Landesverbände. Das liegt einfach daran, dass nicht jeder Landesverband deckungsgleich mit einem klassischen Bundesland ist und ja, vertreten insgesamt 100.000 Mitglieder im ländlichen Raum und darunter natürlich auch sehr viele Junglandwirtinnen und Junglandwirte.
Insgesamt ist ja, glaube ich, so, dass in der Landjugend auch heute viele Mitglieder sind, die gar nicht mehr vom Bauernhof kommen. Wie hoch ist ungefähr der Anteil der Praktizierenden, so will ich mal sagen, oder die noch ganz nah dran sind? Vielleicht haben sie nicht mehr unbedingt Landwirtschaft studiert, aber kommen aus der Landwirtschaft und die gar nicht daherkommen, aber vom Land wahrscheinlich dann kommen, ne?
Ja, also wir betiteln das immer so mit ungefähr 20% unserer Mitglieder haben noch direkten oder sehr engen Kontakt zur Landwirtschaft. Das heißt, sie kommen vom Hof, sie arbeiten auf dem Hof oder haben eben enge Familienmitglieder und enge Freunde, woher sie die Arbeit sehr gut kennen und oder auch mitarbeiten. Und 80% sind eben junge Leute aus dem ländlichen Raum, die meistens der Landwirtschaft auch wohlgesonnen und noch recht nah sind, aber eben nicht direkt aus der Landwirtschaft kommen.
Was bedeutet das für Ihre Diskussion, wenn Sie über Themen sprechen? Ich könnte mir vorstellen, je weiter man weg ist von der Landwirtschaft, desto differenzierter wird das Bild über die Landwirtschaft und möglicherweise auch Kritik, die an der Landwirtschaft geäußert wird. Wahrscheinlich haben Sie doch da, sind Sie direkt nah dran an den Menschen, die sich auch kritisch oder positiv dazu äußern.
Ja, also wie eingangs oder wie eben schon gesagt, die meisten sind der Landwirtschaft durchaus positiv gegenübergestellt, weil im ländlichen Raum noch irgendwo so ein paar Berührungspunkte mal mehr, mal weniger bestehen. Aber wir merken auch, also wir haben zwei, ich sag mal, Hauptbereiche bei der Landjugend. Das eine ist Agrar und das andere ist Jugendpolitik, dass hier dann manchmal unterschiedliche Positionen bestehen. Das Schöne ist aber dabei, dadurch, dass wir als Landjugend ein Verband sind, der uns irgendwo vereint, und auf dem Land, auf dem Dorf, auf dem engen Raum zusammen sind, also auf engen Raum meine ich, dass wir viel Kontakt haben zueinander, dass man sehr gut darüber reden kann und sich Dinge erklären kann. Also das, was häufig gesellschaftlich kritisiert wird, dass die Menschen sich zu weit voneinander entfernen und gar nicht mehr ins Gespräch kommen, das ist bei uns gar nicht der Fall, sondern wir kommen sehr gut ins Gespräch. Und deswegen finden wir eigentlich auch immer recht gute Kompromisse und können unsere Positionen gut vertreten und auch gut erklären, auch den Leuten, die eben nicht mehr so nah an der Landwirtschaft dran sind.
Was motiviert denn die Leute, die jungen Leute, jungen Menschen in den BDL oder auch die Unterorganisation zu gehen? Gerüchteweise heißt es ja immer, weil da gute Partys laufen.
Ja, das ist auf jeden Fall eine
Ja.
große, wichtige und auch tatsächlich, würde ich sagen, eine Hauptmotivation.
Okay, Sie geben es zu.
Ja, man muss aber kurz dabei unterscheiden. Also der BDL ist ja der Dachverband
Ja.
und wir sind für die Kommunikation zur Politik zuständig. Wir vertreten unsere Mitglieder. Wir versuchen die Meinung zu bündeln. Wir versuchen aber auch eben so, sagen wir, Großveranstaltungen für überregionale Events wie die Grüne Woche, dem Deutschen Landjugendtag, aber auch Arbeitskreise zur Meinungsbildung ja, zu initiieren. Die Leute, die auf dem Dorf eintreten, die sind in erster Linie dabei für eine Gemeinschaft, für einen Raum für junge Leute, wo sie ihr Ding machen können und natürlich auch um Partys zu feiern. Da geht es aber einfach um das gesellschaftliche Miteinander, um den Austausch und auch ganz einfache soziale Bedürfnisse, die junge Menschen in der Jugend haben.
Ja, ich kann aus meiner jugendlichen Zeit, ich komme ja nur selber auch vom Bauernhof, sagen, die besten Partys waren immer auf den Bauernhöfen. Oder?
Ja, die Scheunenfeten sind immer ein Riesending. Ich kann
Ja.
jetzt nicht für jedes Bundesland sprechen, aber Niedersachsen hat ein ernsthaftes Problem mit Scheunenfeten. Also da kommt dann auch wieder das Thema Baugenehmigung und Brandschutz etc. Aber die Scheunenfeten sind schon immer ein Highlight.
Okay, sehr gut. Vielleicht. Da kriegen wir vielleicht einen guten Übergang, weil Sie das eben erläutert haben, dass der BDL quasi als Bundesorganisation oder als Spitzen- oder Organisation, wie man es auch immer nennen mag, halt eben das Sprachrohr ist. Ne? Sie haben, und das war ja auch der Grund für mich, Sie um einen Termin zu bitten, sozusagen, ein Thesenpapier rausgebracht. Da geht es um die Zukunft der Landwirtschaft, um den Wandel. Ja? Den Wandel nicht nur der Landwirtschaft, sondern auch der Verbände. Ich wollte Sie eigentlich eben schon fragen, ob das Modell, was Sie haben mit der Doppelspitze, ob das auch eins für den Deutschen Bauernverband wäre.
Das muss der Deutsche Bauernverband für sich entscheiden. Also, wir als Landjugend fahren sehr gut damit. Ich finde, es hat sehr viele Vorteile. Fangen wir einfach damit an, dass wir von Anfang an lernen, dass Männer und Frauen gleichberechtigt sind. Das ist immer leicht gesagt und das sollte auch leicht sein, ist es aber leider nicht immer und wir leben das einfach und können unseren Mitgliedern das von Anfang an vermitteln. Und dadurch, dass wir das vom Bundesverband vorweg leben, überträgt sich das auf die Landesverbände und überträgt sich das dann auch häufig auf Bezirksverbände, auf Kreisverbände und dann auch auf die Ortsgruppen. So, und das ist schon eben sehr wichtig. Wie der Deutsche Bauernverband das handhabt, das überlasse ich denen.
Also Sie haben ja schon konkrete Vorschläge gemacht in Ihrem Thesenpapier, wo Sie unter anderem eben vorschlagen, dass man als Präsident, wenn man einsteigt, zwischen 35 und 45 Jahren sein sollte. Das ist ja schon mal so ein Blick. Sie haben auch Ihr Papier bezeichnet, Who is Next? Landwirtschaft mit Zukunft, ja.
Ja.
Was sind so Ihre wesentlichen Aspekte in diesem Thesenpapier, die Ihnen
Ja.
wichtig sind?
Also, das Hauptanliegen ist bei den Thesen, dass wir eine Position formulieren, beziehungsweise eben eine Behauptung erstmal in den Raum werfen, worüber dann diskutiert werden kann. Und uns ist es wichtig, dass wir einfach eine gemeinsame und auch abgestimmte Nachwuchsförderung erzielen und das über viele verschiedene Verbände hinweg. Das betrifft jetzt gar nicht mal einfach nur den Deutschen Bauernverband. Das wird häufig so aufgefasst. Das betrifft viele Verbände, mit denen wir zusammenarbeiten und die sich eben auch erhoffen, dass Landjugendliche, die sich dort in der Landjugend engagieren, dann auch bei den, ich sag mal, älteren Verbänden dann danach mitmachen. Also, dass wir einfach besser zusammenwachsen. Das ist eine. Und wir brauchen auch eine sehr glaubwürdige und transparente Verbandsarbeit, wo von Anfang an klar ist, wie können wir junge Leute mit einbeziehen, wie werden auch Erfolge sichtbar gemacht, damit das junge Leute motiviert. Also das heißt, es muss klar sein, was kann ich in diesem Verband erreichen und was erreicht dieser Verband für mich. Für einen ist es dann, ich sag mal, der Deutsche Bauernverband, der attraktiv ist. Für jemand anderen ist es der Deutsche Landfrauenverband. Und wieder andere Leute haben dann natürlich andere Interessen des ländlichen Raumes oder welche Gruppen auch immer vertreten werden. Aber das auch ganz klar glaubwürdig und transparent kommuniziert wird. Und ich sag mal, das dritte Ding, was meistens und als erstes jetzt medial aufgefasst wird, ist eben das Alter. Und wir finden schon, dass es dazu gehört, dass junge Leute ab 35, und wir sagen hier bewusst 35, wenn man bis 35 in der Landjugend Ämter übernehmen darf, in den meisten Satzungen, zumindest beim Bund der Deutschen Landjugend, dass sie dann in den Erwachsenenverbänden gezielt gefördert werden und einbezogen werden müssen, damit diese Menschen nicht den Bezug zur Verbandsarbeit verlieren, weil wie das denn häufig so ist, die Einstellung zur Verbandsarbeit, die bleibt meistens positiv. Aber wenn man erstmal raus ist oder feststellt, ich habe jetzt auf Landes- oder sogar auf Bundesebene mitgewirkt und ich habe Lust weiterzumachen und möchte mich wirklich sehr engagiert einbringen und fange dann wieder auf einer Orts- oder Kreisebene an, was einerseits von den Strukturen manchmal verständlich ist, gleichzeitig aber sehr mühsam ist, das demotiviert. Und wenn man dann so ein bisschen den Anschluss an die Verbandsarbeit verliert, dann kommen eben auch häufig die Themen wie Beruf und Familie, die mit Sicherheit eine hohe und auch berechtigterweise eine höhere Priorität haben als das Ehrenamt. Aber wenn da die Verbandsarbeit erstmal zu weit hinten ansteht, dann ist es auch häufig schwer, die Leute im Alter oder in diesem Alter wieder einzufangen. Und dann ist es gar nicht negativ von uns gemeint, aber dann ist es häufig so, dass die Leute dann irgendwann mit fortgeschrittenem Alter wieder anfangen und so. Und dann haben wir die klassische Generationsdebatte, wo sind die jungen Leute? Und dann haben wir den Anschluss schon verpasst.
Steckt da nicht letztendlich auch die Debatte hinter, welche Position vertritt man in welchem Alter und hat die noch eine Perspektive? Also der
Ja, in
60-Jährige,
Teilen
ich
auch.
will mal so provokativ sagen, der 60-Jährige, wenn man jetzt mal einen Betriebsleiter nimmt, der hat noch 5 Jahre, der denkt natürlich anders. Natürlich wird er immer sagen, ich denke in Generationen, aber als jemand, der mit 35 gerade anspannt.
Ja, also irgendwo ist das schon richtig. Gleichzeitig ist es so, dass, also ich bin jetzt gerade 29 geworden und ich kann natürlich auch bei mir merken, dass sich gewisse Positionen und gewisse Themen irgendwie innerlich bewegen und verändern, einfach aufgrund der Erfahrung. Und da muss man aber auch ganz klar dazu sagen, wir möchten ja, dass in so einem Vorstand jetzt nicht 100% junge Leute von 35 bis 45 sind, sondern dass es ein gemischter Vorstand, eine gemischte Vertretung ist, damit wir alle Meinungen berücksichtigen. Und das ist eigentlich vielmehr das Anliegen, dass wir uns, ja, wie gesagt, gemischt aufstellen, damit alle Personengruppen vertreten sind und nicht nur die Älteren.
Also ich finde den Ansatz interessant, weil wir ja gerade auch über die Zukunft der Landwirtschaft sprechen. Und ich denke jetzt mal auch nochmal an die Zukunftskommission Landwirtschaft, die sich ja sehr intensiv auch mit den Themen beschäftigt hat, wie man sich in der Zukunft organisiert. Was glauben Sie, warum das nicht umgesetzt wird? Sind da zu viele Altforderer unterwegs, die keinen Mut haben, Entscheidungen zu treffen? Oder woran kann es liegen aus Ihrer Sicht?
Also speziell das Beispiel Zukunftskommission Landwirtschaft. Ja, Altforderer weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, dass ein Thema eben ist, dass die Zukunftskommission Landwirtschaft aus Vertretern und Vertreterinnen von Verbänden und Wissenschaft besteht und auch Wirtschaft und dass diejenigen, die es eben entscheiden, die Politik einerseits, also bewusst außen vor gelassen wurde, dass Handlungsempfehlungen politikneutral entworfen wurden. Gleichzeitig ist es so, dass natürlich mal politische Profile bei den Parteien herausgestellt werden sollen. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass man manchmal bewusst ein schärferes Profil wählt, um sich abzugrenzen und dass dann die kompromissbereiten Positionen der Zukunftskommission Landwirtschaft vielleicht nicht die ausreichende Schärfe haben, was dann aber wieder darin resultiert, dass wir, wenn wir jetzt diese Kompromisse nicht annehmen, wieder in politischen Diskussionen verfahren, was diese Schärfe und Position eben angeht, was ich meinte, aber dann wieder nicht vorankommen. Und da haben wir wieder Diskussionen, wir reden drüber, kommen aber nicht weiter.
Ich habe ja jetzt in den letzten Jahren auch viele Kampagnen mit beobachten können, die stattgefunden haben. Ist die junge Generation eher auf einem aggressiven Kurs, was die Vertretung der Interessen vertritt, oder mehr auf einem moderierenden Kurs? Wo würden Sie die Landjugend einsortieren in diesem Umfeld? Ich frage das deshalb, weil wir ja auch eine Menge Demonstrationen hatten, wieder mal vor Lebensmittellägern und so weiter. Und das war ja teilweise auch recht aggressiv. Da gab es diverse Ereignisse, wo auch Politiker gestellt worden sind, sage ich jetzt mal. Wie
Ja,
würden Sie das so angehen?
also von irgendwelchen übergriffigen oder aggressiven Handlungen distanzieren wir uns als Landjugend von, können auch nicht nachvollziehen, warum Menschen so handeln, beziehungsweise konnten auch nicht rückverfolgen, dass es eben Landjugendmitglieder war. Wir sehen unsere Position so, dass wir ja moderieren schon auf der einen Seite, das hat sich, glaube ich, auch beim Beginn der Zukunftskommission Landwirtschaft gezeigt, als eben wir als Bund der Deutschen Landjugend zusammen mit der BUND-Jugend diesen Kompromiss gefasst haben, als die, ich sag mal, Erwachsenenverbände nicht weit und Wissenschaft und Wirtschaft nicht weiterkam, dass wir eben schon moderierend und kompromissbereit sind, um das ganze Ding voranzubringen. Das auf jeden Fall. Gleichzeitig ist es so, dass wir aber auch nicht alles einfach nur so hinnehmen und dabei sind und einen guten Eindruck machen und alles ist Friede, Freude, Eierkuchen, sondern wir beteiligen uns ja schon an den Demonstrationen, aber auf friedliche Art und Weise. Aber wir gehen der Sache auch mit Nachdruck nach, um Erfolge für die Landwirtschaft zu erzielen.
Wir hatten jetzt in Ihrem Thesenpapier auch mal gelesen, dass Sie sich auch stärker um das Thema Innovation gekümmert haben oder dafür engagieren. Wie verstehen Sie das und was müssen wir da tun?
Bei dem Thema Innovation.
Also es heißt ja bei Ihnen, Nachwuchs will gestalten und verändern unter Punkt 8. Diese
Ja.
Innovationskraft muss anerkannt, zugelassen und ernst genommen werden.
Ja, also es beruht eigentlich darauf, dass wir schon sehen, dass wir einen Fortschritt haben, einerseits aus der Wissenschaft und gleichzeitig in den Berufsschulen. Und auch in den Universitäten und Fachhochschulen junge Menschen ausbilden, die ein modernes Wissen haben. So, und dieses moderne Wissen möchten wir gerne auf die Betriebe bringen und auch in die Gesellschaft, in die Verbände mit einbringen. Und mein persönliches Gefühl ist, dass wenn neues Wissen mit eingebracht wird, das bedeutet immer Veränderung. Und Veränderung ist per se nicht schlecht, ist aber auch nicht per se gut. Aber es gehört immer einfach dazu, dass sich Dinge verändern. Aber Veränderung hat immer eins mit sich. Es ist auf gewisse Art und Weise anstrengend, wenn man sich anpassen muss. Und da merken wir schon, dass seitens älterer Menschen diese Anpassungsbereitschaft nicht mehr immer da ist. Das will ich gar nicht verallgemeinern. Es gibt auch junge Menschen, die nicht unbedingt veränderungsbereit sind. Das ist schwer, das nach Alter irgendwie jetzt einzuordnen. Aber wenn man erstmal so einen gewissen Rhythmus hat und dann diesen Rhythmus verändern soll, das schafft nicht jede Person. Das ist dann auch manchmal in Ordnung und manchmal verständlich, aber irgendwo brauchen wir das. Und junge Leute sind motiviert, Dinge anders zu machen. Und das kennt eigentlich hoffentlich jede Person, die etwas älter ist, von sich selber aus der Jugend, als man was anders machen wollte als die Eltern oder als es in der Gesellschaft bisher die Norm war. Und da fordern wir einfach einen gewissen Freiraum für unsere Ideen und für unseren Tatendrang.
Der Teufel liegt ja immer im Detail. Wenn man jetzt die Verbandsoberen fragen würde, das gilt, glaube ich, für alle Verbände, dann würde die sagen, also wir müssen immer die Interessen bündeln zwischen Nord, Süd, Ost, West, große, kleine und so weiter. Glauben Sie, dass Sie das mit dem Blick der Jugendlichen besser hinbekommen? Ah, ich würde jetzt mal so sagen, haben Sie mit Ihren bayerischen Kollegen, kommen Sie da schneller zum Ergebnis, wie wenn wir eine Altersklasse höher gehen?
Ich glaube schon. Also ich glaube, dass wir natürlich irgendwo auch Unterschiede haben. Das merkt man natürlich auch bei uns, bei der Landjugend. Das ist ganz einfach so. Wäre auch komisch, wenn Leute oder Menschen aus Bayern oder sagen wir mal Süddeutschland mit ihren ländlichen Strukturen und auch landwirtschaftlichen Strukturen genau die gleichen Ziele und Forderungen hätten wie jetzt beispielsweise meine Region aus Norddeutschland. Aber ich denke schon, dass wir kompromissbereiter sind, weil wir vorankommen wollen und weil diese Veränderungsbereitschaft und auch Bereitschaft zur Innovation bei uns noch mehr und ausgeprägter vorhanden ist. Also ich glaube schon, dass wir anpassungsfähiger sind.
Ich nehme ein Beispiel zwischen, ich glaube, das ist ein Konflikt zwischen Nord und Süd, wenn ich das mal so sagen darf, mit meinen Worten, Anbindehaltung versus, ja.
Ja, also genau das ist mir eben auch durch den Kopf gegangen, ohne dass ich es angesprochen habe. Ist auch bei uns bei der Landjugend ein sehr schwieriges Thema.
Okay.
Es ist
Ist
differenziert
es
zu betrachten. Auch wir haben keine hundertprozentige Meinung dazu, wie der richtige Weg ist. Wir sind schon der Meinung, dass Anbindehaltung mit der Zeit auslaufen wird, einfach weil auch, egal in welcher Region Deutschland es vorangeht und eine Laufstallhaltung in meinen Augen gewisse Vorteile hat. Gleichzeitig ist es so, dass wir auch akzeptieren und anerkennen müssen, dass die, sagen wir mal, Almwirtschaft oder auch, wo muss ja nicht mal auf der Alm in Bayern sein, aber dass diese Kombination aus Bewirtschaftung in den Hanglagen und im Winter die Anbindehaltung, dass man das nicht von heute auf morgen mal eben umdrehen kann. Und das ist in Bayern auch noch so weit verbreitet, dass man den Leuten das auch nicht mit Zwang vorschreiben kann. Weil den Leuten irgendwann mit zu viel Druck und zu viel Zwang zu kommen, das ist nicht immer die Lösung.
Im Grunde genommen bestätigen Sie ja auch indirekt, wir haben da ja jetzt nicht so konkret darüber gesprochen, dass man auch die wirtschaftlichen Aspekte dabei nicht vernachlässigen darf, nicht? Das ist ja keine reine ethische Frage allein, sondern ist auch eine wirtschaftliche Frage.
Ja, also es geht ja dabei nicht nur um die wirtschaftlichen Aspekte des jeweiligen Hofes, sondern es geht ja auch um die wirtschaftlichen Aspekte der Region. Also ich sag mal, die Milchbranche ist in Bayern ein Riesenthema, aber auch eben die kulturelle, sage ich schon, die Tourismusbranche einfach die Kulturlandschaft erhalten. Das ist ja viel mehr als nur, dass die Tiere angebunden sind. Da zählt ja das ist ein ganz klassischer Rattenschwanz dahinter.
Sie waren ja im Jahre 2024 auf unserer Jahrestagung beim
Ja.
DVT und das hat uns allen sehr gut gefallen, weil Sie da auch das offene und klare Wort gesprochen haben als ja, Jüngerer aus der jüngeren Generation. Ne? Wie kommt denn Ihre Positionen, nicht Ihre persönlich, sondern insgesamt die Positionen der Landjugend bei der Spitze des Bauernverbandes an?
Also ich finde, grundsätzlich sind wir als Landjugend mit unserer Position immer sehr wohlwollend aufgenommen und auch sehr respektvoll. Weil wir gute fachliche Arbeit leisten. Das heißt, wir bilden eine sehr fundierte Meinung mit unseren Mitgliedern in Arbeitskreisen und sind natürlich auch fachlich sehr gut aufgestellt im Bundesvorstand, was den Agrarbereich angeht. So, das schafft dann schon mal erstmal den fachlichen Respekt. Aber auch über die Dauer der Jahre haben Landjugend und Bauernverband sehr gut und sehr kontinuierlich zusammengearbeitet, sodass wir dort eben ein gutes Standing haben. Und gleichwohl ist es so, dass wir auch nur ein Teil des Bauernverbandes sind. Wir haben eben ein gewisses Stimmkontingent, Und da ist es so, dass natürlich auch dort die Mehrheiten entscheiden, aber dann die Landjugendmeinung immer sehr beherzt und ja, respektvoll mit einbezogen wird.
Das klingt doch schon mal gut und klingt irgendwie harmonisch, obwohl sie ja nicht immer harmonisch sein wollen. Sie wollen ja auch mal den Stachel irgendwo reindrücken.
Ja, das ist richtig. Ich finde, Stachel reindrücken gehört irgendwo damit zu. Ich persönlich, und ich denke, das kann ich auch so für den Verband sagen, finde es immer schöner, wenn die Themen ernsthaft und auch manchmal etwas härter diskutiert werden in den Gremien, die vorhanden sind, und nicht auf großer Bühne oder medial. Ich möchte mal ein Beispiel dazu nennen. Beim Deutschen Bauernverband ist es so, dass jedes Jahr beim Deutschen Bauerntag ein Grußwort gehalten wird, was eben wechselt zwischen dem Deutschen Landfrauenverband, dem Deutschen Reifeisenverband und dem Deutschen Landjugendverband. Dieses Jahr waren wir dran. Wir haben gesagt, wir machen diese Thesen, um damit zu zeigen, ein gewisses Selbstbewusstsein, was wir haben, und Vorstellung von Zusammenarbeit oder allgemein Entwicklung der Verbandsarbeit. Jetzt haben wir 12 Thesen aufgestellt. Medial ist das sehr stark aufgegriffen worden. Nahezu hundertprozentig die These 11, eben mit der mit dem Alter 35 bis 45 des Bauernpräsidenten. So, und das war ein Teil der These, wo wir hinterstehen. Und medial, das wurde, ich sag mal, wenn es als Forderung bezeichnet wurde, das finde ich ja noch vollkommen in Ordnung. Aber dann wurde das gleich mal als irgendwo als Speerspitze, als Kritik, als Sticheln bezeichnet. So, und das finde ich dann immer so ein bisschen schwierig, wenn das medial so ein bisschen auf Abwägen gerät. Deswegen bin ich mal dafür, dass man das erstmal in Ruhe in den Verbandsgremien klärt, und da kann man auch gerne ordentlich diskutieren. Aber nach außen hin sollte man dann schon einen Konsens, wollte ich gerade sagen, eine abgestimmte Meinung vertreten.
Eine sehr konstruktive Haltung. Gehen Sie auf
Ja.
Parteitage auch?
Nee, tatsächlich nicht. Also wir sind als Landjugend nicht politisch neutral, aber parteipolitisch neutral. Deswegen halte ich mich da aktuell mit meiner Funktion raus. Ich bin zu Hause Mitglied im kommunalen Gemeinderat, das schon. Aber ansonsten aus weiteren politischen Diskussionen oder Parteipolitik, da halte ich mich raus.
Ja, aber nein, ich meine jetzt auch, ob Sie auf Parteitagen als Landjugend mit einem Stand oder so vertreten sind.
Ach so, nee. Das machen wir nicht. Also wir sind durchaus, zum Beispiel bei der Grünen Woche haben wir jetzt mal die Jugendvertreter der Parteien eingeladen, sprich die Jugendorganisation, und haben dann parteiübergreifend was gemacht. Das wird dann schon mal gemacht, aber dass wir jetzt spezifisch einzelne Parteitage besuchen, auch von Jugendorganisationen, wie auch immer, das jetzt nicht.
Okay, da gibt es noch. Da gibt es noch Möglichkeiten. Aber der
Ja,
Bauernverband macht das ja, ne? Und ich glaube,
genau.
da sind Sie ja dann mit eingeschlossen. Gut. Ja, unsere Zeit ist schon zu Ende, aber ich will nicht enden, ohne zu versuchen, etwas auch noch von Ihnen persönlich herauszulocken. Unser übliches Fragespiel, nehmen Sie das eine oder das andere, und da gehe ich jetzt noch mal ganz kurz durch zum Schluss, ne? Das ist immer sozusagen eine Frage, was würden Sie wählen von dem, was ich Ihnen zur Auswahl stelle? Nämlich fangen wir mal an mit den Getränken. Ja, da geht es letztendlich um Milch oder Wasser.
Milch.
Milch oder Bier?
Ja, Milch.
Nein, das glaube ich jetzt nicht.
Kommt doch an welche Tageszeit.
Okay. Okay. Bier oder Wein?
Bier.
Wein oder Sekt?
Wein.
Berge oder Meer?
Berge.
Wasser oder was war das andere nochmal? Eis?
Im Sinne von Getränk oder im Sinne von Urlaub, im Sinne von Speise oder im Sinne von Urlaub?
Ja, genau, von Speise.
Dann Eis.
Kotelett oder Steak?
Steak.
Steak oder Bratwurst?
Steak.
Sie halten es mit den guten Speisen. Ich
Ja.
stelle das fest und notiere das auf meiner Liste. Auch die Landjugend weiß, was gut ist. Vielen Dank.
Ja, vielen
Ja, Herr
Dank.
Ruschmeier, ich bedanke mich herzlich, dass wir miteinander sprechen konnten. Das war ein interessanter Einblick in die Jugendarbeit der deutschen Bauern. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg und auf dass sich Ihre Ziele erreichen lassen. Ich glaube, das sind sehr wertvolle Ziele, die man verfolgen sollte. Alles Gute für Sie.
Ja, vielen Dank, dass Sie dabei sein durften, und ebenfalls alles Gute.
Das war's in dieser Ausgabe von Faktenfutter mit Lars Ruschmeier, einem der Vorsitzenden des Bundes der Deutschen Landjugend, und wir hören uns beim nächsten Mal wieder.
Bis dahin, eine gute Zeit, bleiben Sie gesund. Tschüss.